Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Und zu einer tierischen Expedition in die Tiefen des menschlichen Sicherheitsbedürfnisses. Oder vielleicht besser, in das Labyrinth der menschlichen Unsicherheit. In Franz Kafka, Der Bau, begleiten wir ein namenloses, dachsartiges Tier durch sein raffiniertes und verzweigtes Höhlensystem aus Tunneln, Vorratskammern und Fluchtwegen. Errichtet mit größter Sorgfalt und doch Hort permanenter Sorgen. Im unübersichtlichen Geflecht aus Erd- und Gedankengängen, stabilen Schutzräumen und unsichtbaren Schattenwesen wird jedes Geräusch zur möglichen Bedrohung und aus Vorsicht langsam Paranoia. Gut 100 Jahre alt ist Kafkas Erzählung, wirkt aber in ihrem Blick auf die Dynamiken von Angst und Abgrenzung erstaunlich gegenwärtig. Rebecca David fügt diesem akustisch ausgefeilten Bau in ihrer Hörspielbearbeitung noch eine weitere Ebene hinzu. Immer wieder lässt sie Auszüge aus Kafkas Briefen und Tagebüchern einfließen und so den Autor selbst neben seinem rätselhaften Geschöpf zu Wort kommen.
Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohl gelungen. Von außen ist eigentlich nur ein großes Loch sichtbar. Dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin. Schon nach ein paar Schritten stößt man auf natürliches, festes Gestein. Ich will mich nicht dessen rühmen, diese List mit Absicht ausgeführt zu haben. Es war vielmehr der Rest eines der vielen vergeblichen Bauversuche, aber schließlich schien es mir vorteilhaft, dieses eine Loch unverschüttet zu lassen. Freilich. Manche List ist so fein, dass sie sich selbst umbringt. Das weiß ich besser als irgendwer sonst. Und es ist gewiss auch kühn, durch dieses Loch überhaupt auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass hier etwas Nachforschungswertes vorhanden ist, doch verkennt mich. Verkennt mich, wer glaubt, dass ich feige bin und etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Wohl 1000 Schritte von diesem Loch entfernt liegt, von einer absehbaren Moosschicht verdeckt, der eigentliche Zugang zum Bau. Er ist so gesichert, wie eben überhaupt auf der Welt etwas gesichert werden kann. Gewiss, es kann jemand auf das Moos treten oder hineinstoßen, dann liegt mein Bau frei da und wer Lust hat. Allerdings sind wohlgemerkt auch gewisse nicht allzu häufige Fähigkeiten dazu nötig, kann eindringen und für immer alles zerstören. Das weiß ich wohl. Und mein Leben hat selbst jetzt auf seinem Höhepunkt kaum eine völlig ruhige Stunde. Dort an jener Stelle im dunklen Moos bin ich sterblich. Und in meinen Träumen schnuppert dort oft eine lüsterne Schnauze unaufhörlich herum. We shared love and made love. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille.
Freilich, die Stille ist trügerisch. Plötzlich einmal kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende.
Vorläufig aber ist sie noch da. Stundenlang kann ich durch meine Gänge schleichen und höre nichts. Nichts als manchmal das Rascheln irgendeines Kleintieres, das ich dann gleich auch zwischen meinen Zähnen zur Ruhe bringe. Oder das Rieseln der Erde, das mir die Notwendigkeit irgendeiner Ausbesserung anzeigt. Sonst ist es still.
Die Waldluft weht herein. Es ist gleichzeitig warm und kühl.
Alle 100 Meter habe ich die Gänge zu kleinen, runden Plätzen erweitert. Dort kann ich mich bequem zusammenrollen, mich an mir wärmen und ruhen. Dort schlafe ich den süßen Schlaf des Friedens.
des beruhigten Verlangens, des erreichten Zieles des Hausbesitzes.
Nicht ganz in der Mitte des Baus, wohl erwogen für den Fall der äußersten Gefahr, nicht gerade zu einer Verfolgung, aber einer Belagerung, liegt der Hauptplatz.
Während alles andere vielleicht mehr eine Arbeit angestrengtesten Verstandes als des Körpers ist, ist dieser Burgplatz das Ergebnis allerschwerster Arbeit meines Körpers in allen seinen Teilen.
Mit der Stirn bin ich tausend und tausendmal Tage und Nächte lang gegen die Erde angerannt, war glücklich, wenn ich sie mir blutig schlug, denn dies war ein Beweis der beginnenden Festigkeit der Wand und habe mir auf diese Weise, wie man mir zugestehen wird, meinen Burgplatz wohl verdient.
Ja, scheiße.
Auf diesem Burgplatz sammle ich meine Vorräte. Der Platz ist so groß, dass ihn Vorräte für ein halbes Jahr nicht füllen.
Infolgedessen kann ich sie wohl ausbreiten. Zwischen ihnen herumgehen.
Mit ihnen spielen.
Mich an der Menge und an den verschiedenen Gerüchen freuen und...
Immer einen genauen Überblick über das Vorhandene haben. Die häufige Beschäftigung mit Verteidigungsvorbereitung bringt es mit sich, dass meine Ansichten hinsichtlich der Ausnutzung des Baus für solche Zwecke sich ändern oder entwickeln. Ja, im kleinen Rahmen allerdings. Es scheint mir dann manchmal gefährlich, die Verteidigung ganz auf dem Burgplatz zu basieren.
Die Mannigfaltigkeit des Baus gibt mir doch auch mannigfaltigere Möglichkeiten und es scheint mir der Vorsicht entsprechender, die Vorräte ein wenig zu verteilen und auch manche kleine Plätze mit ihnen zu versorgen. Dann bestimme ich etwa jeden dritten Platz zu einem Reservevorratsplatz.
Oder jeden vierten Platz zu einem Haupt- und jeden zweiten zu einem Nebenvorratsplatz und dergleichen.
Es ist beim Arbeiten wieder sehr spät geworden. Arbeiten heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß. Die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe genügen dazu bei weitem nicht. Deshalb kann man nicht genug allein sein. Deshalb kann es nicht genug still um einen sein. Die Nacht ist noch zu wenig Nacht. Deshalb kann nicht genug Zeit einem zur Verfügung stehen, denn die Wege sind lang und man irrt leicht ab. Man bekommt sogar manchmal Angst und hat schon ohne Zwang und Lockung Lust, zurückzulaufen. Eine später immer schwer bestrafte Lust.
Schlimm ist es, wenn es mir manchmal gewöhnlich beim Aufschrecken aus dem Schlafe scheint, dass die gegenwärtige Aufteilung ganz und gar verfehlt ist, große Gefahren herbeiführen kann und sofort eiligst ohne Rücksicht auf Schläfrigkeit und Müdigkeit richtiggestellt werden muss.
Dann eile ich.
Dann fliege ich, dann habe ich keine Zeit zur Berechnung.
Der ich gerade einen neuen, ganz genauen Plan ausführen will,
fasse willkürlich, was mir unter die Zähne kommt,
schleppe, trage, seufze, stöhne, stolpere
und nur irgendeine beliebige Veränderung des gegenwärtigen, mir so übergefährlich scheinenden Zustandes will mir schon genügen. Bis allmählich mit völligem Erwachen die Ernüchterung kommt. Ich die Übereinkunft verstehe.
Tief den Frieden meines Hauses einatme, den ich selbst gestört habe,
zu meinem Schlafplatz zurückkehre, in neu gewonnener Müdigkeit sofort einschlafe und beim Erwachen als unwiderleglichen Beweis der schon fast traumhaft erscheinenden Nachtarbeit etwa noch eine Ratte an den Zähnen hängen habe.
Nach solchen Zeiten pflege ich, um mich zu sammeln, den Bau zu revidieren und, nachdem die nötigen Ausbesserungen vorgenommen sind, ihn öfters, wenn auch immer nur für kurze Zeit, zu verlassen. Die Strafe, ihn lange zu entbehren, scheint mir selbst dann zu hart. Aber die Notwendigkeit zeitweiliger Ausflüge sehe ich ein.
Jeder Anfang ist zunächst lächerlich. Es scheint hoffnungslos, dass dieser neue, noch unfertige, überall empfindliche Organismus in der fertigen Organisation der Welt sich wird erhalten können, die wie jede fertige Organisation danach strebt, sich abzuschließen. Allerdings vergisst man hierbei, dass die Arbeit, falls sie berechtigt ist, ihre fertige Organisation in sich trägt. Darum ist die Verzweiflung in dieser Hinsicht vor dem Anfang unberechtigt. Ebenso müssten Eltern vor dem Säugling verzweifeln, denn dieses elende und besonders lächerliche Wesen hatten sie nicht auf diese Welt bringen wollen. Allerdings weiß man niemals, ob die Verzweiflung, die man fühlt, die berechtigte oder die unberechtigte ist.
Es hat immer eine gewisse Feierlichkeit, wenn ich mich dem Ausgang nähere. In den Zeiten des häuslichen Lebens weiche ich ihm aus, vermeide sogar den Gang, der zu ihm führt, in seinen letzten Ausläufern zu begehen. Es ist doch gar nicht leicht, dort herumzuwandern, denn ich habe dort ein volles, kleines Zickzackwerk von Gängen angelegt.
Hier ist der Eingang zu meinem Haus,
sagte ich damals ironisch zu den unsichtbaren Feinden und sah sie schon sämtlich in dem Eingangslabyrinth ersticken,
das in Wirklichkeit aber eine viel zu dünnwandige Spielerei darstellt, die einem ernsten Angriff oder einem verzweifelt um sein Leben kämpfenden Feind kaum widerstehen wird.
Und wenn ein großer Angriff kommen sollte, welcher Grundriss des Eingangs könnte mich retten?
Der Eingang kann täuschen, ablenken, den Angreifer quälen, das tut doch dieser zur Not.
Aber einem wirklich großen Angriff muss ich gleich mit allen Mitteln des Gesamtbaus und mit allen Kräften des Körpers und der Seele zu begegnen suchen.
Das ist ja selbstverständlich.
Gehe ich nur in der Richtung zum Ausgang, sei ich auch noch durch Gänge und Plätze von ihm getrennt, glaube ich schon in die Atmosphäre einer großen Gefahr zu geraten. Mir ist manchmal, als verdünne sich mein Fell, als könnte ich bald mit bloßem, kahlem Fleisch dastehen und in diesem Augenblick vom Geheul meiner Feinde begrüßt werden.
Ich habe hier noch Stollen.
Dann aber bin ich unter der Moosdecke, der ich manchmal Zeit lasse. So lange rühre ich mich nicht aus dem Hause, mit dem übrigen Waldboden zusammengewachsen. Und nun ist nur noch ein Ruck des Kopfes nötig und ich bin in der Fremde. Diese kleine Bewegung wage ich lang nicht auszuführen. Hätte ich nicht wieder das Eingangslabyrinth zu überwinden, gewiss würde ich heute davon ablassen und wieder zurückwandern.
Wie?
Dein Haus ist geschützt, in sich abgeschlossen.
Du lebst in Frieden.
Warm, gut genährt.
Herr, alleiniger Herr, über eine Vielzahl von Gängen und Plätzen und alles dieses willst du hoffentlich nicht opfern.
Aber doch gewissermaßen preisgeben.
Hast zwar die Zuversicht, es zurückzugewinnen, aber
lässt dich doch darauf ein hohes, ein allzu hohes Spiel zu spielen?
Es gäbe vernünftige Gründe dafür.
Nein. Für etwas derartiges kann es keine vernünftigen Gründe geben. Aber dann hebe ich doch vorsichtig die Falltüre und bin draußen. Lasse sie vorsichtig sinken und jage so schnell ich kann weg von dem verräterischen Ort. Schnell bin ich vom Eingang fortgelaufen, bald aber komme ich zurück. Ich suche mir ein gutes Versteck und belauere den Eingang meines Hauses, diesmal von außen, Tage und Nächte lang.
Ich höre die Bächlein rauschen im Walde her und hin, im Walde in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen hier in der Einsamkeit, als wollte was sagen von der alten schönen Zeit.
Mag man es töricht nennen, es macht mir eine unsagbare Freude und es beruhigt mich. Mir ist dann, als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mir selbst, während ich schlafe und hätte das Glück, gleichzeitig tief zu schlafen und dabei mich scharf bewachen zu können.
Es gab glückliche Zeiten, in denen ich mir fast sagte, dass die Gegnerschaft der Welt gegen mich vielleicht aufgehört oder sich beruhigt habe oder dass die Macht des Baues mich heraushebe aus dem bisherigen Vernichtungskampf.
Der Bau schützt vielleicht mehr, als ich jemals gedacht habe.
oder im Innern des Baus zu denken, wage. Es ging so weit, dass ich manchmal den kindischen Wunsch bekam, überhaupt nicht mehr in den Bau zurückzukehren, sondern hier, in der Nähe des Eingangs, mich einzurichten, mein Leben in der Beobachtung des Eingangs zu verbringen und immerfort mir vor Augen zu halten und darin mein Glück zu finden, wie fest mich der Bau, wäre ich darin, zu sichern imstande wäre.
Nun, es gibt ein schnelles Aufschrecken aus kindischen Träumen.
Was ist denn das für eine Sicherung, die ich hier beobachte?
Darf ich denn die Gefahr, in welcher ich im Bau bin, überhaupt nach den Erfahrungen beurteilen, die ich hier draußen mache?
Nein. Nein, ich beobachte doch nicht, wie ich glaubte, meinen Schlaf. Vielmehr bin ich es, der schläft, während der Verderber wacht. Vielleicht ist er unter denen, die achtlos am Eingang vorüberschlendern. Die sich immer nur vergewissern, nicht anders als ich, dass die Tür noch unverletzt ist und auf ihren Angriff wartet. Und nur vorübergehen, weil sie wissen, dass der Hausherr nicht im Innern ist.
Oder weil sie vielleicht gar wissen, dass er unschuldig nebenan im Gebüsch lauert.
Und ich verlasse meinen Beobachtungsplatz und bin satt des Lebens im Freien. Und ich habe Lust, Abschied zu nehmen von allem hier, hinabzusteigen in den Bau und niemals mehr zurückzukommen.
Wenn wir vom Teufel besessen sind, dann kann es nicht einer sein. Denn sonst lebten wir wenigstens auf der Erde ruhig. Wie Gott, ohne Widerspruch. Nur die Menge der Teufel kann unser irdisches Unglück ausmachen. Warum rotten sie einander nicht aus, bis auf einen? Oder warum ordnen sie sich nicht einem großen Teufel unter? Beides wäre im Sinne des teuflischen Prinzips, uns möglichst vollkommen zu betrügen.
Aber verwöhnt, dadurch, dass ich so lange alles gesehen habe, was über dem Eingang vor sich ging, ist es mir jetzt sehr quälend, die an sich geradezu aufsehenmachende Prozedur des Hinabsteigens durchzuführen. Nicht zu wissen, was im ganzen Umkreis hinter meinem Rücken und dann hinter der wieder eingefügten Falltür geschehen wird. Und die Gefahr ist keine eingebildete, sondern eine sehr wirkliche. Ja, es muss ja kein eigentlicher Feind sein, dem ich die Lust errege, mir zu folgen. Es kann recht gut irgendeine beliebige kleine Unschuld, irgendein widerliches kleines Wesen sein, welches aus Neugier mir nachgeht und damit, ohne es zu wissen, zur Führerin der Welt gegen mich wird.
Es muss auch das nicht sein. Vielleicht ist es,
und das ist nicht weniger schlimm als das andere, in mancher Hinsicht ist es das Schlimmste.
Vielleicht ist es irgendjemand von meiner Art. Ein Kenner und Schätzer von Bauten, irgendein Waldbruder, ein Liebhaber des Friedens, aber ein wüster Lump, der wohnen will, ohne zu bauen, wenn er doch jetzt käme.
Wenn er doch mit seiner schmutzigen Gier den Eingang entdeckte. Wenn er doch daran zu arbeiten begänne, das Moos zu heben.
Wenn es ihm doch gelänge.
Wenn er sich doch für mich hineinzwängte und schon darin so weit wäre, dass mir sein Hinterer für einen Augenblick gerade noch auftauchte.
Wenn das alles doch geschähe, damit ich endlich
in einem Rasen hinter ihm her,
frei von allen Bedenken,
ihn anspringen könnte, ihn zerbeißen, zerfleischen, zerreißen und austrinken
und sein Kadaver gleich zur anderen Beute stopfen könnte.
Vor allem aber, das wäre die Hauptsache, endlich wieder in meinem Bau wäre. Gern diesmal sogar das Labyrinth bewundern wollte, zunächst aber die Moosdecke über mich ziehen und ruhen wollte. Ich glaube, den ganzen noch übrigen Rest meines Lebens.
Aber es kommt niemand. Und ich bleibe auf mich allein angewiesen.
Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, deren innere Lage ähnlich der meinen ist. Immerhin kann ich mir solche Menschen vorstellen, aber dass um ihren Kopf so wie um meinen immerfort der heimliche Rabe fliegt, das kann ich mir nicht einmal vorstellen.
Hätte ich doch irgendjemand, dem ich vertrauen könnte, den ich auf meinen Beobachtungsposten stellen könnte, dann könnte ich wohl getrost hinabsteigen. Damit wäre über mir völlig reiner Tisch gemacht. Es bliebe kein Rest.
Höchstens mein Vertrauensmann. Wird er nicht eine Gegenleistung verlangen? Wird er nicht wenigstens den Bau ansehen wollen?
Schon dieses, jemand freiwillig in meinen Bau zu lassen, wäre mir äußerst peinlich. Ich habe ihn für mich, nicht für Besucher gebaut.
Ich glaube, ich würde ihn nicht einlassen.
Selbst um den Preis, dass er es mir ermöglicht, in den Bau zu kommen, würde ich ihn nicht einlassen.
Herrgott im Himmel. Ach, das ist nur der alles gut, alles gut.
Und wie ist es mit dem Vertrauen? Kann ich dem, welchem ich Aug in Aug vertraue, noch ebenso vertrauen, wenn ich ihn nicht sehe? Und wenn die Moosdecke uns trennt?
Es ist verhältnismäßig leicht, jemandem zu vertrauen, wenn man ihn gleichzeitig überwacht. Oder wenigstens überwachen kann. Es ist vielleicht sogar möglich, jemanden aus der Ferne zu vertrauen, aber aus dem Innern des Baus?
Also aus einer anderen Welt heraus, jemandem außerhalb völlig zu vertrauen? Ich glaube, das ist unmöglich.
Nein. Fasst man alles zusammen, muss ich es gar nicht beklagen, dass ich allein bin und niemanden habe, dem ich vertrauen kann. Ich verliere dadurch gewiss keinen Vorteil und erspare mir wahrscheinlich Schaden. Vertrauen aber kann ich nur mir und dem Bau.
Und nun? Schon denkunfähig vor Müdigkeit, mit hängendem Kopf, unsicheren Beinen, halb schlafend, mehr tastend als gehend, nähere ich mich dem Eingang, hebe langsam das Moos, steige langsam hinab, lasse aus Zerstreutheit den Eingang überflüssig lange unbedeckt, erinnere mich dann an das Versäumte und steige wieder hinauf. Aber warum denn hinaufsteigen? Warum denn hinaufsteigen? Nur die Moosdecke soll ich zuziehen. Gut, so steige ich wieder hinunter und nun endlich ziehe ich die Moosdecke zu. Nur in diesem Zustand. Ausschließlich in diesem Zustand kann ich diese Sache ausführen.
Dann also liege ich unter dem Moos, oben auf der eingebrachten Beute, umflossen von Blut- und Fleischsäften und beginne den ersehnten Schlaf zu schlafen.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch it roll away again. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay.
Bei einem gewissen Stande der Selbsterkenntnis und bei sonstigen für die Beobachtung günstigen Begleitumständen wird es regelmäßig geschehen müssen, dass man sich abscheulich findet. Jeder Maßstab des Guten, mögen die Meinungen darüber noch so verschieden sein, wird zu groß erscheinen. Man wird einsehen, dass man nichts anderes ist als ein Rattenloch elender Hintergedanken. Nicht die geringste Handlung wird von diesen Hintergedanken frei sein. Diese Hintergedanken werden so schmutzig sein, dass man sie im Zustand der Selbstbeobachtung zunächst nicht einmal wird durchdenken wollen, sondern sich nur von der Ferne mit ihrem Anblick begnügen wird. Dieser Schmutz wird der unterste Boden sein, den man finden wird. Der unterste Boden wird nicht etwa Lava enthalten, sondern Schmutz. Er wird das Unterste und das Oberste sein, und selbst die Zweifel der Selbstbeobachtung werden bald so schwach und selbstgefällig werden, wie das Schaukeln eines Schweines in der Jauche.
Ich habe wohl sehr lange geschlafen. Ein an sich kaum hörbares Zischen weckt mich. Ich verstehe es sofort.
Das Kleinzeug. Viel zu wenig von mir beaufsichtigt, viel zu sehr von mir geschont, hat in meiner Abwesenheit irgendwo einen neuen Weg gebohrt. Dieser Weg ist mit einem alten zusammengestoßen, die Luft verfängt sich dort und das ergibt das Zischen der Geräusche. Was für ein unaufhörlich tätiges Volk das ist. Und wie lästig sein Fleiß. Ich werde, genau horchend an den Wänden meines Ganges, durch Versuchsgrabung den Ort der Störung erst feststellen müssen und dann erst das Geräusch beseitigen können.
Übrigens kann der neue Graben, wenn er irgendwie den Verhältnissen des Baues entspricht, als neue Luftzuführung mir auch willkommen sein.
Aber auf die Kleinen will ich nun viel besser achten als bisher. Keines darf geschont sein. Es soll still sein in meinen Gängen. Viel Zeit, die besser verwendet werden könnte, kostet mich das kleine Volk. Denn solange hier eine Feststellung nicht erfolgt ist, kann ich mich auch nicht sicher fühlen. Selbst wenn es sich nur darum handeln würde, zu wissen, wohin ein Sandkorn, das eine Wand herabfällt, rollen wird.
Und gar ein solches Geräusch? Das ist in dieser Hinsicht eine gar nicht unwichtige Angelegenheit.
Aber wichtig oder unwichtig, wie sehr ich auch suche, ich finde nichts. Oder vielmehr, ich finde zu viel.
Weise war ich, wenn man will, weil ich jeden Augenblick zu sterben bereit war, aber nicht deshalb, weil ich alles besorgt hatte, was mir zu tun auferlegt war, sondern weil ich nichts davon getan hatte und auch nicht hoffen konnte, jemals etwas davon zu tun.
Gerade auf meinem Lieblingsplatz musste dies geschehen, denke ich. Gehe recht weit von dort weg, fast in die Mitte des Weges zum nächsten Platz.
Das Ganze ist eigentlich ein Scherz. so als wollte ich beweisen, dass nicht etwa gerade mein Lieblingsplatz allein mir diese Störung bereitet, sondern dass es Störungen auch anderwärts gibt.
Und ich fange lächelnd an zu horchen.
Höre aber bald zu lächeln auf, denn wahrhaftig, das gleiche Zischen gibt es auch hier.
Es ist ja nichts. Ja, manchmal glaube ich, niemand außer mir würde es hören. Ich höre es freilich jetzt mit dem durch die Übung geschärften Ohr immer deutlicher. Obwohl es in Wirklichkeit überall ganz genau das gleiche Geräusch ist, wie ich mich durch Vergleichen überzeugen kann.
Es wird doch nicht stärker. Wie ich erkenne, wenn ich ohne direkt an der Wand zu horchen mitten im Gang lausche, dann kann ich überhaupt nur mit Anstrengung, ja mit Versenkung hier und da den Hauch eines Lautes mehr erraten als hören.
Hätte ich den Grund des Geräusches richtig erraten, hätte es in größter Stärke von einem bestimmten Ort, der eben zu finden gewesen wäre, ausstrahlen und dann immer kleiner werden müssen.
Wenn aber meine Erklärung nicht zutraf, was war es sonst? Es bestand noch die Möglichkeit, dass es zwei Geräuschzentren gab. Dass ich bis jetzt nur weit von den Zentren gehorcht hatte und dass, wenn ich mich dem einen Zentrum näherte, zwar seine Geräusche zunahmen, aber infolge Abnehmens der Geräusche des anderen Zentrums das Gesamtergebnis für das Ohr immer ein annähernd gleiches blieb.
Nun. Es ist ein Geräusch, erzeugt durch die Grabung irgendwelcher nichtiger Tiere, die die Zeit meiner Abwesenheit in infamer Weise ausgenutzt haben. Jedenfalls liegt ihnen eine gegen mich gerichtete Absicht fern. Sie sind nur mit ihrem Werk beschäftigt und solange ihnen nicht ein Hindernis in den Weg kommt, halten sie die einmal genommene Richtung ein. Das alles weiß ich. Trotzdem ist es mir unbegreiflich und erregt mich und verwirrt mir den für die Arbeit so notwendigen Verstand, dass sie es gewagt haben, bis an den Burgplatz heranzugehen.
Die ergiebigste Stelle zum Hineinstechen scheint mir zwischen Hals und Kinn zu sein. Man hebe das Kinn und steche das Messer in die gestrafften Muskeln. Die Stelle ist aber wahrscheinlich nur in der Vorstellung ergiebig. Man erwartet dort ein großartiges Ausströmen des Blutes zu sehen und ein Flechtwerk von Sehnen und Knöchelchen zu zerreißen, wie man es ähnlich in den gebratenen Schenkeln von Truthähnen findet.
Aber im Übrigen, was ist denn geschehen?
Alles gut, alles schön, so. Ja, Zigarette jetzt.
Vor dieser Erscheinung versagen meine ersten Erklärungen völlig. Aber auch andere Erklärungen, die sich mir anbieten, muss ich ablehnen. Man könnte daran denken, dass das, was ich höre, eben das Kleinzeug selbst bei seiner Arbeit ist. Das würde aber allen Erfahrungen widersprechen. Was ich nie gehört habe, obwohl es immer vorhanden war, kann ich doch nicht plötzlich zu hören anfangen. Meine Empfindlichkeit gegen Störungen ist vielleicht im Bau größer geworden mit den Jahren. Aber das Gehör ist doch keineswegs schärfer geworden.
Es ist eben das Wesen des Kleinzeugs, dass man es nicht hört.
Hätte ich es denn sonst jemals geduldet? Auf die Gefahr hin zu verhungern, hätte ich es ausgerottet.
Aber vielleicht, auch dieser Gedanke schleicht sich mir ein, handelt es sich um ein Tier, das ich noch nicht kenne. Möglich wäre es.
Möglich wäre es. Zwar beobachte ich schon lange und sorgfältig genug das Leben hier unten, aber die Welt ist mannigfaltig und an schlimmen Überraschungen fehlt es niemals.
Wo bist du? Wo bist du? Mein geliebtes Land, gesucht, geahnt und nie gekannt. Das Land, so hoffnungsgrün, das Land, wo meine Rosen blühen. Wo meine Träume wandeln gehen, wo meine Toten auferstehen, das Land, das meine Sprache spricht. Das teure Land, hier ist es nicht.
Aber es wäre ja nicht ein einzelnes Tier. Es müsste eine große Herde sein, die plötzlich in mein Gebiet eingefallen wäre. Eine große Herde kleiner Tiere, die zwar, da sie überhaupt hörbar sind, über dem Kleinzeug stehen, aber es doch nur wenig überragen. denn das Geräusch ihrer Arbeit ist an sich nur gering.
Es könnten also unbekannte Tiere sein, eine Herde auf der Wanderschaft, die nur vorüberziehen, die mich stören, aber deren Zug bald ein Ende nehmen wird. So könnte ich also eigentlich warten. Und müsste schließlich keine überflüssige Arbeit tun.
Ich werde nun meine Methode ändern.
Ich werde in Richtung zum Geräusch hin einen regelrechten großen Graben bauen und nicht früher zu graben aufhören, bis ich unabhängig von allen Theorien die wirkliche Ursache des Geräusches finde. Dann werde ich sie beseitigen, wenn es in meiner Kraft ist. Wenn aber nicht, werde ich wenigstens Gewissheit haben. Diese Gewissheit wird mir entweder Beruhigung oder Verzweiflung bringen. Aber wie es auch sein wird, dieses oder jenes, es wird zweifellos und berechtigt sein.
Die Enge des Bewusstseins ist eine soziale Forderung. Alle Tugenden sind individuell, alle Laster sozial. Was als soziale Tugend gilt, etwa Liebe, Uneigennützigkeit, Gerechtigkeit, Opfermut, sind nur erstaunlich abgeschwächte soziale Laster.
Plötzlich scheint es mir, als habe das Geräusch aufgehört.
Ist das Zischen wohl für immer zu Ende?
Ich horche nicht mehr weiter. Ich springe auf. Das ganze Leben macht eine Umwälzung. Es ist, als öffnet sich die Quelle, aus welcher die Stille des Baues strömt. Ich werde mich hüten, die Entdeckung gleich nachzuprüfen.
Ich erinnere mich, da ich mit allem, was ich bin, zu neuem Leben erwacht bin, dass ich schon lange nichts gegessen habe.
Ich galoppiere deshalb zum Burgplatz.
Ich reiße irgendetwas von den unter der Erde halb verschütteten Vorräten hervor und schlinge noch daran,
während ich zu dem Ort der unglaublichen Entdeckung zurücklaufe.
Ich will mich nur nebenbei,
nur flüchtig, während des Essens von der Sache nochmals überzeugen. Ich horche. Aber das flüchtige Hinhorchen zeigt sofort, dass ich mich schmählich geirrt habe.
Unerschüttert zischt es dort weit in der Ferne.
Und ich speie das Essen aus und möchte es in den Boden stampfen und gehe zu meiner Arbeit zurück, weiß gar nicht zu welcher, irgendwo, wo es nötig zu sein scheint. Und solche Orte gibt es genug, fange ich mechanisch etwas zu tun an. So als sei nur der Aufseher gekommen und ich müsste ihm eine Komödie vorspielen.
Die Kraft zum Verneinen dieser natürlichsten Äußerung des immerfort sich verändernden, erneuernden, absterbend auflebenden Kämpferorganismus haben wir immer. Den Mut aber nicht. Während doch Leben Verneinen ist. Also Verneinung, Bejahung.
Aber kaum habe ich ein Weilchen derart gearbeitet, mache ich eine neue Entdeckung. Das Geräusch scheint stärker geworden.
Nicht viel stärker, natürlich. Hier handelt es sich immer nur um feinste Unterschiede.
Aber ein wenig stärker doch. Deutlich dem Ohre erkennbar.
Und dieses Stärkerwerden scheint ein Näherkommen. Noch viel deutlicher, als man das Stärkerwerden hört, sieht man förmlich den Schritt, mit dem es näher kommt. Ich springe von der Wand zurück. Ich suche mit einem Blick alle Möglichkeiten zu übersehen, welche diese Entdeckung zur Folge haben wird. Ich habe das Gefühl, als hätte ich den Bau niemals eigentlich zur Verteidigung gegen einen Angriff eingerichtet.
Die Absicht hatte ich, aber entgegen aller Lebenserfahrung schien mir die Gefahr eines Angriffs und daher die Einrichtung der Verteidigung fernliegend.
Oder nicht fernliegend. Wie wäre das möglich?
Aber im Rang tief unter den Einrichtungen für ein friedliches Leben, denen ich deshalb im Bau überall den Vorzug gab. Vieles hätte in jener Richtung eingerichtet werden können, ohne den Grundplan zu stören. Es ist in einer unverständlichen Weise versäumt worden. Ich habe viel Glück gehabt in all diesen Jahren. Das Glück hat mich verwöhnt. Unruhig war ich gewesen, aber Unruhe innerhalb des Glücks führt zu nichts.
So. Eigentlich gut aus. Ach, herrlich.
Die Strömung, gegen die man schwimmt, ist so rasend, dass man in einer gewissen Zerstreutheit manchmal verzweifelt ist über die öde Ruhe, inmitten welcher man plätschert. So unendlich weit nämlich ist man in einem Augenblick des Versagens zurückgetrieben worden.
Ich verstehe plötzlich meinen früheren Plan nicht.
Wieder lasse ich mich von meinen Gängen wegführen, komme in immer entferntere, seit meiner Rückkehr noch nicht gesehene, von meinen Scharpfoten noch völlig unberührte, deren Stille aufwacht bei meinem Kommen und sich über mich senkt. Ich gebe mich nicht hin.
Ich eile hindurch. Ich weiß gar nicht, was ich suche. Wahrscheinlich nur Zeitaufschub. Ich irre so weit ab, dass ich bis zum Labyrinth komme. Es lockt mich, an der Moosdecke zu horchen. So ferne Dinge, im Augenblick so ferne, haben mein Interesse.
Verschiedene Formen der Nervosität. Ich glaube, Lärm kann mich nicht mehr stören. Allerdings arbeite ich jetzt nicht. Allerdings, je tiefer man sich seine Grube gräbt, desto stiller wird es. Je weniger ängstlich man wird, desto stiller wird es.
Hier hat sich nichts verändert. Ob still, ob lärmend, die Gefahr lauert wie früher über dem Moos, aber ich bin unempfindlich gegen sie geworden. Allzu sehr bin ich in Anspruch genommen von dem Zischen in meinen Wänden. Bin ich davon in Anspruch genommen? Es wird stärker, es kommt näher. Ich aber schlängle mich durch das Labyrinth und lagere mich hier oben unter dem Moos. Es ist ja fast, als überließe ich dem Zischer schon das Haus. Zufrieden, wenn ich nur hier oben ein wenig Ruhe habe.
Dem Zischer.
Habe ich etwa eine neue, bestimmte Meinung über die Ursache des Geräusches?
Das Geräusch stammt doch wohl von den Rinnen, welche das Kleinzeug gräbt.
Ist das nicht meine bestimmte Meinung?
Ich weiß, dass ich nicht nachgeben darf, wenn ich über die untersten Leiden in die größere, auf mich vielleicht wartende Freiheit kommen will. Dass ich vor keiner Demütigung zurückschrecke, kann ebenso gut Hoffnungslosigkeit bedeuten, als Hoffnung geben.
Was helfen alle Mahnungen zur Ruhe? Die Einbildungskraft will nicht stillstehen und ich halte tatsächlich dabei zu glauben, es ist zwecklos, sich das selbst abzuleugnen, das Zischen stamme von einem Tier. Und zwar nicht von vielen und kleinen, sondern von einem einzigen, großen.
Immerfort die Vorstellung eines breiten Selchermessers, das eiligst und mit mechanischer Regelmäßigkeit von der Seite her in mich hineinfährt und ganz dünne Querschnitte losschneidet, die bei der schnellen Arbeit fast eingerollt davonfliegen.
Schon lange spiele ich mit dem Gedanken, dass es deshalb selbst auf große Entfernung hin zu hören ist, weil es rasend arbeitet.
Es gräbt sich so schnell durch die Erde, wie ein Spaziergänger im freien Gange geht.
Die Erde zittert bei seinem Graben, auch wenn es schon vorüber ist. Dieses Nachzittern und das Geräusch der Arbeit selbst vereinigen sich in großer Entfernung und ich,
der ich nur das letzte Verebben des Geräusches höre,
höre es überall gleich.
Dabei wirkt mit, dass das Tier nicht auf mich zugeht. Darum ändert sich das Geräusch nicht. Es liegt vielmehr ein Plan vor, dessen Sinn ich nicht durchschaue.
Ich nehme nur an, dass das Tier, wobei ich gar nicht behaupten will, dass es von mir weiß, mich einkreist. Wohl einige Kreise hat es schon um meinen Bau gezogen, seit ich es beobachte.
Neuer Angriff. Es ist klarer als irgendetwas sonst, dass ich von rechts und links von übermächtigen Feinden angegriffen, weder nach rechts noch links ausweichen kann. Nur vorwärts, hungriges Tier, führt der Weg zur essbaren Nahrung, atembaren Luft, freiem Leben, sei es auch hinter dem Leben.
Viel zu denken gibt mir die Art des Geräusches, das Zischen oder Pfeifen.
Wenn ich in meiner Art in der Erde kratze und scharre, hört es sich doch ganz anders an.
Ich kann mir das Zischen nur so erklären, dass das Hauptwerkzeug des Tieres nicht seine Krallen sind, mit denen es vielleicht nur nachhilft, sondern seine Schnauze oder seine Rüssel, die allerdings, abgesehen von ihrer ungeheuren Kraft, wohl auch irgendwelche Schärfen haben. Wahrscheinlich bohrt es mit einem einzigen mächtigen Stoß den Rüssel in die Erde und reißt ein großes Stück heraus. Während dieser Zeit höre ich nichts. Das ist die Pause. Dann aber zieht es wieder Luft ein zum neuen Stoß.
Gänzlich unverständlich bleibt mir allerdings seine Fähigkeit, unaufhörlich zu arbeiten. Tag und Nacht gräbt es in immer gleicher Kraft und Frische seinen eiligst auszuführenden Plan vor Augen, den zu verwirklichen es alle Fähigkeiten besitzt.
Nun, einen solchen Gegner habe ich nicht erwarten können.
Immer ängstlicher. Es ist begreiflich. Der Trost wäre nur, es geschieht, ob du willst oder nicht. Und was du willst, hilft nur unmerklich wenig. Mehr als Trost ist, auch du hast Waffen.
So, was haben wir hier?
Aber abgesehen von seinen Eigentümlichkeiten ereignet sich jetzt doch nur etwas, was ich eigentlich immer zu befürchten gehabt hätte. Etwas, wogegen ich hätte immer Vorbereitungen treffen sollen. Es kommt jemand heran.
Wie kam es nur, dass so lange Zeit alles still und glücklich verlief?
Wer hat die Wege der Feinde gelenkt, dass sie den großen Bogen machten um meinen Besitz?
Hoffte ich als Besitzer des Baus die Obermacht zu haben gegen jeden, der käme?
Eben als Besitzer dieses großen, empfindlichen Werkes bin ich, wohlverstanden, gegenüber jedem ernsteren Angriff wehrlos. Das Glück seines Besitzes hat mich verwöhnt. Die Empfindlichkeit des Baues hat mich empfindlich gemacht. Seine Verletzungen schmerzen mich, als wären es die meinen.
Eben dieses hätte ich voraussehen müssen. Nicht nur an meine eigene Verteidigung denken,
und wie leichthin und ergebnislos habe ich selbst das getan,
sondern an die Verteidigung des Baues.
Wie standen die Dinge zuletzt? Das Zischen war schwächer geworden?
Nein, es war stärker geworden.
Ich horche an 10 beliebigen Stellen und merke die Täuschung deutlich. Das Zischen ist gleich geblieben. Nichts hat sich geändert.
Hass gegenüber aktiver Selbstbeobachtung. Seelendeutung wie: gestern war ich so und zwar deshalb, heute bin ich so und deshalb. Es ist nicht wahr. Nicht deshalb und nicht deshalb und darum auch nicht so und so. Sich ruhig ertragen, ohne voreilig zu sein, so leben, wie man muss. Nicht sich hündisch umlaufen.
Ich gehe wieder den langen Weg zum Burgplatz zurück. Alles ringsherum scheint mir erregt, scheint mich anzusehen, scheint dann auch gleich wieder wegzusehen, um mich nicht zu stören, und strengt sich doch wieder an, von meinen Mienen die rettenden Entschlüsse abzulesen. Ich schüttle den Kopf. Ich habe noch keine. Ich bin so weit, dass ich Gewissheit gar nicht haben will.
Auf dem Burgplatz wähle ich ein schönes Stück enthäuteten roten Fleisches aus und verkrieche mich damit in einen der Erdhaufen. Dort jedenfalls wird Stille sein. Soweit es hier überhaupt eigentliche Stille noch gibt.
Ich lecke und nasche am Fleisch, denke abwechselnd einmal an das fremde Tier, das in der Ferne seinen Weg zieht, und dann wieder daran, dass ich, solange ich die Möglichkeit habe, ausgiebigst meine Vorräte genießen sollte. Dieses Letztere ist wahrscheinlich der einzige ausführbare Plan, den ich habe.
Im Übrigen suche ich den Plan des Tieres zu enträtseln.
Ist es auf Wanderschaft oder arbeitet es an seinem eigenen Bau?
Ist es auf Wanderschaft, dann wäre vielleicht eine Verständigung mit ihm möglich.
Wenn es wirklich bis zu mir durchbricht, gebe ich ihm einiges von meinen Vorräten und es wird weiterziehen.
In meinem Erdhaufen kann ich natürlich von allem träumen. Auch von Verständigung. Obwohl ich genau weiß, dass es etwas derartiges nicht gibt. Und dass wir in dem Augenblick, wenn wir einander sehen, ja, wenn wir einander nur in der Nähe ahnen, gleich, besinnungslos, keiner früher, keiner später, mit einem neuen, anderen Hunger, obwohl wir sonst völlig satt sind, Krallen und Zähne gegeneinander auftun werden. Und wie immer, so auch hier. Mit vollem Recht. Denn wer, wenn er auch auf Wanderschaft ist, würde angesichts des Baues seine Reise- und Zukunftspläne nicht ändern? Aber vielleicht gräbt das Tier an seinem eigenen Bau. Dann kann ich von einer Verständigung nicht einmal träumen.
Selbst wenn es ein so sonderbares Tier wäre, dass sein Bau eine Nachbarschaft vertragen würde. Mein Bau verträgt sie nicht.
Do 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 off on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again.
Franz Kafka, Der Bau. Hörspiel von Rebecca David. Unter Verwendung von Texten aus Briefen und Tagebüchern Franz Kafkas. Mit Jenny König und Bernardo Arias Porras. Komposition Matthias Erhardt. Sprach- und Liedaufnahmen Martin Eichberg. Klanggestaltung und Montage Karl-Heinz Stevens. Regie Rebecca David. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2018. Mentorin Elisabeth Panknin.
She said, Lord, have mercy on my wicked son.
Redaktion Sabine Küchler.
Das war Franz Kafka, Der Bau. Wem diese unterirdische Odyssee zwischen Sicherheitsbedürfnis und Kontrollzwang gefallen hat, dem sei gleich noch eine weitere Hörspielfassung einer berühmten Erzählung empfohlen. Ebenfalls von einem Regiestudenten der Ernst-Busch-Schule inszeniert, nämlich Wie viel Erde braucht der Mensch? Nach Leo Tolstoi. Auch hier geht es darum, dass das, wovon wir immer mehr wollen, nicht unbedingt das ist, was wir wirklich brauchen. Hier im Feed und in der Deutschlandfunk-App.